Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Karl Nehmer ist ja schon die dritte Wahl. Also kurz ist er zurückgetreten, dann kam Alexander Schallenberg und dann kam Karl Nehammer. Also so gesehen ist er eh eigentlich schon das letzte Aufgebot. Und mit den Umfragen im Blick, wer soll sich bereitstellen für eine wahrscheinlich Niederlage bei den nächsten Nationalratswahlen. Also keiner, der noch eine Karriere vor sich hat, ich denke jetzt zum Beispiel an Frau Edstadler in der ÖVP, wird jetzt einspringen.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik. Mein heutiger Gast ist Barbara Todt von der Wochenzeitung Falter. Mit ihr spreche ich über das heraufdrohende Wahlkampfjahr 2024. Kann Karl Nehammer Kanzler? Wie gefährlich ist Herbert Kickl? Wie alleine ist Andreas Babler in der SPÖ? Wird den Grünen die Regierungszeit schaden? Und warum sind die Neos eine Kopfpartei? Liebe Barbara, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Es ist heute recht einfach mit der Frage, woher wir uns kennen. Wir haben uns nämlich auch mal ganz kurz auf einer Veranstaltung des Datum-Magazins getroffen, meiner Erinnerung nach. Und sonst kennt man sich halt, so wie es in Österreich üblich ist, von X, vormals Twitter.
Genau, so ist es. Erstens mal danke für die Einladung. Und wir haben ja im Vorfeld darüber diskutiert, ob wir uns damals das Du-Wort angeboten haben oder nicht. Ich konnte mich nicht mehr ganz erinnern, was wahrscheinlich daran lag, dass das ein feuchtfröhliches Fest war. Aber wir haben beschlossen, wir sind bei Du.
Genau. Und bitte nur zur Frage, ob du für Parteien oder deinen Vorfeldorganisationen tätig bist.
Nein.
Gut. Alles andere hätte mich sehr schwer überrascht. Gut, legen wir los. Das Jahr 24 wird ja ein Wahljahr mit vielen Weichenstellungen. Ich denke dabei besonders an die Europawahl, an die Nationalratswahl, an Landtagswahlen in der Steiermark und in Vorarlberg und auch Gemeinderats- und BürgermeisterInnenwahlen in Salzburg und in der Stadt Innsbruck stehen uns bevor. Bevor wir uns die Ausgangssituation im Detail anschauen, eine allgemeine Frage. Unser Gespräch steht heute sicher auch unter dem Eindruck des Hamas-Terrorangriffs auf Israel. Trotzdem wollen wir heute über österreichische Innenpolitik reden. Der Wahlkampf kommt so oder so. Es ist, glaube ich, auch ein Indiz dafür, dass ja wir in unruhigen Zeiten leben und auch unruhigen Zeiten denke entgegensehen. Glaubst du, dass die geopolitischen Krisen und eben gerade zuletzt leider auch die Geschichte in Israel, dass das auch Auswirkungen auf die Wahlkämpfe in Österreich haben wird?
Also ich fürchte es und das macht mir eigentlich ziemlich Sorgen, weil wir schon miterleben konnten, wie der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in unsere Innenpolitik mit reinspielt, wie vor allem die FPÖ auf ihren Kanälen russische Propaganda streut und wie eine ganze Gruppe an Menschen, die eh durch die Pandemie schon verunsichert war, jetzt auch quasi bei diesem Russland-Thema gekippt ist. Und wir haben zuletzt eben auch gesehen, dass der neue Krieg in Nahost sicher auch in Österreich auf unseren Plätzen in irgendeiner Form zeigt. Wir wissen, dass vor allem Wiener Jugendliche mit arabischem Hintergrund sehr anfällig sind für Antisemitismus. Wenn man mit jüdischen Freunden spricht, dann ist ganz klar, dass die mittlerweile wirklich wieder Angst haben, so wie es Jüngere eigentlich noch nie, also nur aus Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern kennen. Also ja, in Summe könnte das, glaube ich, eine sehr ja, besorgniserregende und sehr prekäre Situation im nächsten Wahljahr werden.
Ich denke, es kann auf zwei Arten in den Wahlkampf einwirken. Das eine ist, dass diese geopolitischen Krisen, und die sind ja wirklich multipel und auch leider nachhaltig, Menschen insgesamt verunsichern. Und das wird wahrscheinlich in Wahlkämpfen eine Rolle spielen, oder? Neben jetzt Einzelfänomenen wie eben zum Beispiel einer Verunsicherung einer jüdischen Gemeinschaft und so weiter. Also diese allgemeine Verunsicherung hat auch Auswirkungen, jetzt ganz abgesehen von unmittelbaren.
Die hat natürlich Auswirkungen, und wenn man in die Meinungsforschung hineinhört, sagt das eigentlich auch jeder Experte, jede Expertin. Also die Leute sind extrem verunsichert zur quasi Teuerungskrise und zur allgemeinen Perspektivenlosigkeit kommt halt jetzt auch noch ein zweiter Kriegsherd. Viele Leute sind überfordert, wie wahrscheinlich auch Experten zum Teil überfordert sind mit der Situation, das zu verstehen, klar zu sagen, wie positioniere ich mich da jetzt. Und also ich glaube, dass verunsicherte Menschen anfällig sind für einfache Erzählungen, wie wir wissen. Und die einfachsten Erzählungen bietet bei uns meistens die FPÖ. Oder sie wandern halt ab zu denen, die gar nicht mehr wählen und die sich einfach komplett vom sogenannten News Circle abwenden und dann quasi sich ganz, ganz aussteigen und gar nicht mehr wählen.
Also unter diesen Gesichtspunkten reden wir heute über die verschiedenen Ausgangssituationen der verschiedenen Parteien. Ich würde das Gespräch gern so gestalten, wenn du einverstanden bist, dass wir es Partei für Partei durchgehen und uns dort mit Themen beschäftigen, die für den Wahlkampf entscheidend sein können. Warum überhaupt ich das Gespräch unter das Thema Wahlkampf stelle, ist, weil eben mein Eindruck ist, aber du kannst dazu gerne was sagen, dass es eben schon dass der Wahlkampf langsam anfängt, beziehungsweise schon
längst begonnen.
Hat schon längst genau. Begonnen. Okay, gut, bin beruhigt. Und deswegen würde ich sagen, und einer der Player, die den Wahlkampf, finde ich, schon sehr aktiv betreiben, ist eben die ÖVP, und damit würde ich jetzt auch gerne einsteigen. Was mich da interessieren würde, ist als erster Punkt wäre die inhaltliche Strategie. Also die ist ja schon irgendwie erkennbar in Konturen. Es geht darum, um den Begriff der Normalität. Es glaubt an dieses Österreich, war mal eine kurze Episode in der ich nenne es trotzdem Wahlkampfkampagne. Dann geht es irgendwie immer gefühlt um die Message, wir sind die Mitte und wir sind die Konstante in Österreich. Wie siehst denn du diese inhaltliche Strategie?
Also es ist eh interessant, weil du jetzt quasi eigentlich drei Dinge genannt hast, die schon irgendwie zusammenpassen, aber so richtig aus einem Guss ist es nicht, was die ÖVP seit einigen Wochen hier immer wieder in Anläufen uns versucht, quasi als Positionierung zu verkaufen. Deswegen tue ich mir noch ein bisschen schwer, so eine ganz klare Strategie zu sehen. Von der Ausgangslage her möchte die ÖVP ganz sicher quasi mittig sein, im Sinne von, wir sind das Zentrum und rechts von uns steht quasi die krakelige FPÖ mit diesem unmöglichen Kickel und links von uns steht die SPÖ, die irgendwie auch Weitwund ist und wo es jetzt mit Babler einen potenziell linkspopulistischen Parteichef gibt. Also das ist mal die Ausgangslage. Das ist ja im Grunde ganz vernünftig, sich als christlich-soziale Partei so zu positionieren. Aber drumherum passieren halt lauter Hoppalas, wie zuletzt zum Beispiel die Burger-Affäre, wo halt der Kandidat Karl Nehammer einfach nicht diese Kanzlerstatur zeigt, die er haben müsste, um quasi diesen ruhenden Pol in der Mitte zu symbolisieren, der er so gerne wäre. Und ja, so Kleinigkeiten, handwerkliche Sachen, wie zuletzt zum Beispiel, habe ich mir gedacht, der Kanzler hatte dann eingeladen in Reaktion auf die Burger-Affäre, weil sich da halt zu Recht vor allem auch soziale karitative Organisationen aufgeregt haben, hat er eingeladen zu so einem Format, frag den Kanzler. Und wo ich mir dann denke, eigentlich müsste das doch heißen, der Kanzler hört jetzt mal zu. Also wir wissen alle, wer dort quasi berät, welches Team in der ÖVP aktiv ist. Das ist eben immer noch das Beratungsteam von Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann an führender Stelle. Und eigentlich sind das Profis. Aber offenbar waren sie nur Profis, solange sie Kurz vermarkten können. Und bei Nehammer irrlichtern sie jetzt eigentlich ziemlich herum.
Was ihr als interessantes Detail da empfunden habt, das Frag den Kanzler wäre ja beim Nobelheurigen gewesen. Das finde ich auch, es ist auch nur ein kleines Detail, aber vielleicht hätten wir auch bei der Auswahl der Location irgendwie schauen können, dass das zu dem passt, was man eigentlich kommunizieren will. Also das sind so handwerkliche Kleinigkeiten.
Ja, eigentlich, man hätte wahrscheinlich hingehen müssen, oder, zur Caritas und mit denen eine Tour machen. Also man hätte eigentlich zeigen müssen, ich bin ein Zuhörender, ein Lernender, mir ist da was passiert. Ich habe das falsche Register gezogen in der Winothek in Hallein, wo dieser Satz, also wo halt diese Burger-Rede gehalten wurde. Und ja, also das, da hat's was. Das läuft nicht rund.
Ich würde gerne sogar noch einen Schritt zurückgehen. Ich habe in der Folge 11 2023 mit dem Peter Bleikner die Rede von Karl Nehammer Österreich 2030 analysiert. Und da ist uns auch aufgefallen, und das hast du jetzt auch angedeutet, dass oft die gewünschte Flughöhe mit der realen Flughöhe nicht ganz übereinstimmt. Selbst in der Rede waren ja totale Wechsel drin von Visionär hin zu Putenfleisch aus, weiß ich nicht mehr woher. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem der Inszenierung, dass da ein paar Dinge nicht zusammenpassen.
Zum einen das, vielleicht interessant in dem Zusammenhang auch, dass Karl Nehammer ja von seiner beruflichen Ausbildung Rhetoriktrainer ist und Stratege, was irgendwie eine interessante Ambivalenz ist, wenn man sieht, was ihm dann öffentlich auch immer wieder an Fehlern passieren. Aber ich würde es jetzt gar nicht so sehr auf der Inszenierungsebene, also die passt auch nicht, aber ich finde, es passt auch inhaltlich, also ganz grundsätzlich in der ÖVP momentan nicht. Und das grundsätzliche Problem ist, dass sie sich noch nicht abgenabelt hat von der Ära Kurz. Also unter Sebastian Kurz hat die ÖVP ganz klar das Strategieziel gehabt, wir sind die höflichere FPÖ. Das hat super funktioniert bei Wahlkämpfen. Damit haben sie quasi die FPÖ in die Tasche gesteckt im Jahr 2017. Das war sozusagen der Coup unter Sebastian Kurz. Aber wie wir jetzt im Rückblick wissen, funktioniert das halt nur mit Kurz an der Spitze. Also diese Positionierung, wir sagen das, was die FPÖ sagt, aber wir machen das halt ein bisschen höflicher und verdaulicher. Das geht sich unter Karl Nehammer eigentlich nicht mehr aus. Und sie fahren aber einerseits immer noch ein bisschen den Kurs, gleichzeitig versuchen sie diese Mitte-Positionierung und am Ende bleibt halt momentan über ein ziemliches Kuddelmuddel.
Was ich da noch die fragen wollte, weil du hast den Namen ja schon erwähnt, Herbert Kickl. Ich bin noch nicht ganz schlau draus geworden, was die Abgrenzung soll. Wir grenzen uns nur von Herbert Kickl ab. Ich habe manchmal den Eindruck, das könnte der Versuch sein, nach der Wahl zu sagen, wir koalieren doch mit der FPÖ, aber ohne den Herbert Kickl, aber das wird ja die FPÖ nicht machen. Also wo soll die Strategie hinführen, zu sagen, okay, wir grenzen uns nicht von der FPÖ in erster Linie ab, sondern von der Person Herbert Kickl?
Ja, es ist so ein bisschen dieses, wie sagt man da, wasch mich, aber der Pelz soll nicht nass werden, ja. Oder so. Also ich halte es vor allem inhaltlich für wirklich verfehlt, weil die FPÖ ist so wie Herbert Kickl auch ohne Herbert Kickl. Also wenn man jetzt sagt, Kickl ist das Sicherheitsrisiko, weil der steht quasi für eine hartrechte Politik, dann, wenn man sich anschaut, wo überall Kickls Vertrauensleute sitzen, beispielsweise Roland Teufel, sein ehemaliger Kabinettschef im Innenministerium, jetzt Clubchef im niederösterreichischen Landtag, ja, da müsste sich Frau Mikl-Leitner eigentlich auch quasi von Herrn Teufel abgrenzen, ja, weil das ist der verlängerte Arm von Kickl, der jetzt in Niederösterreich mitregiert. Also irgendwie geht sich das vorne und hinten nicht aus, diese Abgrenzung. Und ich vermute eben auch, es ist rein taktisch, in der Hoffnung, dass in der FPÖ jemand aufsteht und sagt, okay, wenn die uns nicht nehmen bei den nächsten Koalitionsverhandlungen mit Kickl, dann muss halt Kickl sich quasi zurückziehen. Aber so mächtig, wie er momentan in der Partei ist, auch wenn er extrem unbeliebt ist. Also niemand mag ihn wirklich, aber ich meine, es funktioniert mit ihm. Die Wahl, also die Umfrageergebnisse sind super. Und das ist die Währung, die zählt auch in der FPÖ. Und deswegen, ja, bringt diese Abgrenzung von Kickl als Person eigentlich nichts.
An der Stelle übrigens erstens einmal eine Empfehlung, natürlich, die Falter-Radio anzuhören und auch Podcasts, in denen du mitwirkst beim Falter. Und das Zweite, was ich eben sagen wollte, es gibt eine sehr interessante Kickl-Dokumentation vom Standard Inside Austria über den Herbert Kickl, 5 Teile. Wenn man wissen will, wie ist der Aufstieg, hat sich das gestaltet, was sollte man über die Person wissen, dann hört euch diese 5 Folgen an, das ist wirklich extrem hörenswert. Ich würde gerne noch zur Burger-Affäre kurz kommen, weil was mich da erstaunt hat, im Nachgang war, dass selbst nur 55% der ÖVP-Wählerinnen und Wähler diese Grundhaltung, die da kommuniziert worden ist, teilen. Das lässt für mich schon auch den Schluss zu, dass es schon parteiintern aber wahrscheinlich gewisse Unsicherheiten gibt, ob das schon der richtige Spitzenkandidat ist. Wie schätzt du das ein? Wird sich da noch was tun oder ziehen sie das durch?
Puh, schwierige Sache, weil die Halbwertszeit von Politikern, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, extrem kurz sein kann. Die SPÖ ist ein schönes Beispiel dafür. Ich glaube, aus heutiger Sicht ziehen sie es durch, weil es einfach niemanden Besseren gibt, beziehungsweise niemanden, der sich den Job antut. Karl Nehammer ist ja schon die dritte Wahl. Also Kurz ist ja zurückgetreten, dann kam Alexander Schallenberg und dann kam Karl Nehammer. Also so gesehen ist er eigentlich schon das letzte Aufgebot. Und mit den Umfragen im Blick, wer soll sich bereitstellen für eine wahrscheinlich Niederlage bei den nächsten Nationalratswahlen. Also keiner, der noch eine Karriere vor sich hat, ich denke jetzt zum Beispiel an Frau Edstadler in der ÖVP, wird jetzt einspringen. Deswegen hört man ja in der ÖVP, wenn man mit Leuten spricht, zuletzt auch sehr oft dieses der redliche Nehammer. Ja, das ist schon, also quasi das ist ein ordentlicher Kerl, der schultert die Last. Er glaubt nicht nur an Österreich, sondern er tut sich das halt auch an und führt die ÖVP in diese sehr schwierigen Wahlen. Das ist, finde ich, eigentlich fast noch die sympathischste Erzählung, die es derzeit rund um Herrn Nehammer gibt.
Übrigens, Anne, und das ist jetzt noch ganz meine persönliche Meinung, die sich mit meiner Einschätzung deckt, also die an der Redlichkeit und an der Integrität hätte jetzt null Zweifel. Für mich stellt sich eher die Frage, du hast das Wort Statur hast du es genannt. Das ist jetzt eher die Frage, ob das reichen wird, um diese Mitte und diese ruhende Mitte und diese Souveränität auch wirklich auszudrücken.
Ja, also ob er eben genau die Statur und das, also die Statur körperlich hätte er, ja. Ich meine, wenn man quasi jetzt fahnden würde, nach einem Ruhe ausstrahlenden einer Politikerpersönlichkeit, dann ist natürlich Herr Nehammer mit seinen, 1,90 Meter und den breiten Schultern, also rein optisch, in Amerika wäre er sofort gesetzt, ja, als Kandidat. Ja, aber das Format ist, glaube ich, eher das Problem. Und das wissen eh alle um ihn herum.
Ich habe schon die Vermutung, ich bin da nicht ganz deiner Meinung, ich glaube schon, dass in der ÖVP eine gewisse Nervosität aufkommen wird. Irgendwann einmal so, schätze ich, um den Jahreswechsel, wenn es dann wirklich ernst wird Richtung Wahl und die ersten Umfragen auftauchen und nachhaltig auftauchen, die zeigen, man landet so bei 22, 23, 24%, dann wird es parallel, denke ich, schon auch Umfragen geben mit anderen Spitzenkandidaten, vielleicht auch welche mit dem Sebastian Kurz. Und jetzt egal, ob die stimmen, ob man sich das wünscht, das einmal alles beiseite geschoben, aber die ÖVP ist dafür bekannt, dass sie will gewinnen und sie will natürlich in der Regierung sein in der nächsten. Und wenn da die Nervosität steigt, würde ich sagen, ist alles offen.
Ja, dieses Szenario kann man natürlich durchspielen. Es wird ja auch gerade durchgespielt in vielen Redaktionen. Was ist, wenn Sebastian Kurz bei dem Prozess am Ende als unschuldig rausgeht? Dann kann er natürlich trommeln, seht ihr, es war alles quasi eine große Verschwörung der WKSDA gegen mich. Da knüpft er ja an Erzählungen, die wir zuletzt gehört und auch im Kino sehen konnten. Und wenn dann die Umfragen schlecht sind und wenn, wie du richtig sagst, eine Umfrage mit Kurz an der Spitze plötzlich, keine Ahnung, 6% mehr zeigt, dann wird die Debatte wohl losgehen. Aber das ist jetzt noch recht spekulativ.
Apropos spekulativ, wir nehmen heute auf am Donnerstag, dem 12.10. um ca. 10 Uhr und um 11 Uhr hat Ottmar Karas eine Pressekonferenz angekündigt. Wir vermuten beide, haben im Vorgespräch gesagt, dass er eine eigene Liste für die Europawahl bekannt geben wird. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, bitte verzeiht uns, wenn wir heute nicht drüber reden können. Eben, die Aufnahme findet vor der Pressekonferenz statt.
Wir werden es dann im Nachhinein wissen, ob wir richtig getippt haben.
Gut, ich würde jetzt gern weitergehen zur FPÖ, die ja jetzt schon mehrmals ein Thema war. Also ich stelle eine zunehmende Radikalisierung fest. Ich glaube, das ist nicht einmal eine Raketenwissenschaft, das zu sagen. Was mich auch wieder erschreckt hat, war dieser Übergriff auf den Peter Klien bei einer FPÖ-Veranstaltung. Das sind alles so Nadelstiche, die Grenzen verschieben und die leider da oder dort fast schon als das ist halt so empfunden werden, was ich überhaupt nicht so sehe. Und du hast ein sehr, sehr interessantes Gedankenkonstrukt angestellt, nämlich, wie kann eine autoritäre Machtergreifung mit demokratischen Mitteln erfolgen? Kannst du uns da bitte was dazu erzählen, gerade im Kontext zur FPÖ?
Also ich muss das Credit für dieses Gedankenexperiment natürlich weitergeben an Max Steinbeis, ein deutscher Verfassungsexperte, der den sehr renommierten Verfassungsblog in Deutschland betreibt mit Kolleginnen und Kollegen und der etwas Ähnliches schon vor Jahren gemacht hat. Er hat nämlich quasi durchgespielt in Deutschland eine Machtergreifung, eine autoritäre, durch einen extrem beliebten Volkskanzler. Und er hat das Ganze genannt ein Volkskanzler. Und das ist inzwischen auch als Theaterstück und wird auch in Schulen gelehrt. Also es ist quasi Teil der politischen Bildungsarbeit auch geworden in Deutschland, dieser Text, der wirklich bemerkenswert ist. Und der hat mich inspiriert, mir zu überlegen, auch mit Hilfe von Expertinnen und Experten, wie das denn bei uns in Österreich eigentlich wäre. Also wie einfach so eine sanfte Machtübernahme wäre. Weil die Grundidee von Steinbeis ist ja, also wenn jetzt quasi ein autoritärer Herrscher kommt, der klopft quasi nicht an die Tür und sagt, guten Tag, ich bin autoritär, wo kann ich Sie bitte einsperren, sondern der verführt uns. Und in vielen kleinen Schritten, in vielen kleinen Abweichungen installiert er über die Zeit hinweg dann letztlich eben eine illiberale Demokratie. Man muss nach Ungarn schauen, man muss nach Polen schauen, um da zu sehen, wie so etwas laufen könnte. Und ja, auch in Österreich wäre das, wie ich dann bei meinen Recherchen herausgefunden habe, eigentlich gar nicht so schwer. Zum einen, weil wir eine Verfassung haben, die aus dem Jahr 1920 stammt, aber 1929 reformiert wurde und in dieser Zeit ein paar so autoritäre Elemente eingebaut wurden, die Kickl sehr oder jeden autoritären Politiker sehr zu Pass käme, allerdings eher, wenn er das Bundespräsidentenamt anstrebt. Und die zwei anderen Aspekte, die in Österreich quasi sehr heikel sind oder wo wir porös sind, wo unsere Demokratie porös ist, ist zum einen die Medienfreiheit. Werden wir vielleicht noch drüber sprechen. Der ORF hat ja jetzt den Auftrag bekommen von den Verfassungsrichtern oder die Politik hat den Auftrag bekommen, den ORF zu entpolitisieren. Aber derzeit ist er ja noch sehr, sehr stark in der Hand der Politik. Plus wir haben im Kanzleramt einen Medienhub, wenn man sich vorstellt, wenn das in die Hände einer FPÖ kommt, was die damit anschenkt, man möchte es gar nicht wissen. Und der zweite Aspekt ist die Beamtenschaft in Österreich. Also wenn man mit Leuten, die sich in der Verwaltung gut auskennen, spricht, Clemens Jablona ist da eine warnende Stimme, aber Manfred Matzger beispielsweise, dann sagen die immer, es ist wirklich extrem, wie die Beamtenschaft in den letzten 10, 15 Jahren ausgehöhlt wurde. Auch dann noch einmal unter der letzten türkis-blauen Regierung unter Sebastian Kurz. Nur ein Detail, da wurden beispielsweise Generalsekretäre mit sehr, sehr viel Vollmachten installiert. Das heißt, wenn jemand in die Regierung kommt, früher hätte er sich mit einer sehr selbstbewussten Beamtenschaft auseinandersetzen müssen. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Und das sind dann so die kleinen Rädchen, an denen man drehen kann. Relativ safe bei uns sind die Höchstgerichte. Also das ist etwas, was in Polen beispielsweise ja gleich als erstes passiert ist, dass man die kritische Justiz mundtot gemacht hat. Das ist in Österreich, das ist auf jeden Fall ein Safeguard. Aber dafür gibt es eben doch gewisse Lücken, gewisse einfach Problemfelder, über die wir mehr sprechen sollten.
Vielleicht kurz, ich glaube, du bist auch Juristin, oder?
Nein, leider nicht. Ich bin Historikerin. Und denke mir jedes Mal, es wäre so gut gewesen, wenn ich so wie mein Doktorvater, der Oliver Rathkoll, quasi Geschichte und Jus studiert hätte, weil es so eine wichtige Grundlage ist, auch um zu verstehen, wie Politik passiert.
Also komplett schlechte Recherche heute, tut mir leid.
Aber ich wäre gern Juristin.
Aber du redest ja oft über Prozesse und Dinge, deswegen habe ich gedacht, du kennst es da wirklich gut aus, weil ich habe nämlich da, du hast recht, ich glaube, dass diese richterliche Unabhängigkeit ist extrem gut abgesichert, aber die quasi das Vorfeld natürlich nicht so gut, weil Exekutive und auch die Staatsanwaltschaft natürlich leider schon unter politischem Einfluss so stehen und stehen können und auch missbraucht werden könnten. Also da gibt's schon auch Einfallstore, die zumindest auf dem Weg zum Urteil beeinflusst werden können. Und zur Medienfreiheit wollte ich nur ergänzen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich habe eine Folge aufgenommen mit dem Clemens Pick, dem APA-Chef, genau auch zu diesem Thema Democracy Dies in Darkness. Weil mir war das
super
ja
nicht, voll.
Danke. Weil mir das ja nicht so bewusst war irgendwie, dass ja, also der ORF ist das eine, der ja unter politischem Einfluss steht und auch weiterhin stehen wird, weil es ist ja nur teilweise Entpolitisierung drinnen in dem VfGH-Urteil, also besser wahrscheinlich jetzt, aber nicht die totale Entpolitisierung. Aber auch die APA wäre natürlich ein wahnsinnig gut zu kapendes Einfallstor für autoritäre Kommunikation, weil die halt so eine zentrale Stelle ist für ganz, ganz viele Medien. Und da muss man, auf die Sachen muss man extrem gut aufpassen, glaube ich.
Das war ein sehr, sehr wichtiger Hinweis von Herrn Pick. Und er hat ja auch sehr schön beschrieben, wie es in anderen Ländern ausschaut und wie, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, in Slowenien beispielsweise, die Agenturen, die Nachrichtenagenturen schon, also wie eng die quasi an der Politik gehalten werden, Ungarn, Polen sowieso.
Das war nämlich im Vorgespräch kurz ein Thema heute, dass wir beide gesagt haben, es ist ja eben nicht so, dass autoritäre Regime, wie du gesagt hast, an die Tür klopfen und sagen, hallo, da bin ich, sondern durchaus mit demokratischen, in Anführungszeichen, Mitteln an die Macht kommen können. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man in nächster Zeit jetzt unabhängig von der österreichischen Innenpolitik, sondern insgesamt aber auch in Österreich besonders darauf aufpasst.
Genau, und dass man, also es ist irgendwie ein bisschen abgelutscht, aber dieses wäre den Anfängen ist halt schon ein Satz, der leider wieder, finde ich, sehr, sehr zeitgemäß ist. Ein Beispiel, das ich in dem Volkskanzler-Text im Falter drinnen hatte, war die berühmte BVT-Affäre. Also wenn wir uns vielleicht kurz zurückerinnern, Herbert Kickl war ja schon mal Innenminister. Damals war übrigens Herr Nehammer ÖVP-Generalsekretär und hat da noch gar kein Sicherheitsrisiko gesehen. Und der Verfassungsschutz wurde ja damals sozusagen, gab es Hausdurchsuchungen und er wurde mehr oder weniger überfallen, muss man im Rückblick sagen. Ein extrem problematischer und sensibler Vorgang, der, als das passiert ist, niemanden wirklich groß aufgeregt hat, also vor allem nicht in der ÖVP, die damals ja da mit der FPÖ in der Regierung war, was man sich auch nochmal quasi vor Augen halten muss. Das war ein Kipppunkt. Also es ist letztlich gut ausgegangen, aber unter anderem auch, weil dank Ibiza diese ganze Koalition in die Luft geflogen ist. Und das ist etwas, was sozusagen passiert ist, als die FPÖ schon mitregiert hat und als es vor allem auch eine ÖVP gab, die zu dem Zeitpunkt sich offenbar nicht als Safeguard oder als Brandmauer verstanden hat. Und sollte man sich, finde ich, immer wieder vor Augen halten, wenn man wenn man über solche Themen nachdenkt.
Und da passt jetzt gut meine Abschlussfrage zur FPÖ dazu. Die derzeitigen Umfragen deuten ja darauf hin, dass die FPÖ sehr gut abschneiden wird. In den meisten Umfragen ist sie sogar auf Platz 1. Wird danach jemand mit der FPÖ koalieren wollen? Nach der Wahl?
Also die Frage kann man, wenn, dann momentan ja nur an die ÖVP stellen, weil die hat sich ja quasi noch nicht so ganz eindeutig abgegrenzt. Ich vermute ja, wenn es um die Macht geht, haben sie es ja in den letzten 20 Jahren zweimal schon gemacht.
Und die Beispiele in Salzburg.
Genau, drei Bundesländer, wo das ja offenbar wunderbar funktioniert. Also insofern muss man wohl davon ausgehen, dass die ÖVP das sicher überlegt. Meine Wunschvorstellung wäre ja, dass sich, bin ich jetzt vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich finde, das ist ja eigentlich der Zeitpunkt, wo eine große Koalition wieder gefragt wäre. Ich will das jetzt gar nicht so als Brandmauer sehen, wie das in Deutschland diskutiert wird, aber die große Koalition mit einem klaren Reformauftrag in Krisenzeiten, das wäre so quasi meine Wunschvorstellung, dass sich das jetzt zusammenfindet. Ich sehe es nicht, weil die aktuell handelnden Persönlichkeiten nicht die richtigen sind. Gleichzeitig kriegt man mit, dass beispielsweise jetzt bei der Besetzung bei der Nationalbank, also des dortigen Rates, eigentlich sehr klassische großkoalitionäre Muster oder Besetzungen passiert sind. Also man merkt schon, es gibt offenbar noch auch Kräfte im politischen System, die pflegen diese alte Partnerschaft zwischen ÖVP und SPÖ, die ja die Zweite Republik quasi mitbegründet hat, inklusive Sozialpartnerschaft und der Idee dieses Ausgleiches. Vielleicht bin ich da altmodisch, aber ich würde mir wünschen, dass das wieder mehr Konjunktur hat.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil wenn man zurückblickt in der Geschichte und vor allem den Aufstieg von Sebastian Kurz sich ansieht, dann ist es ja so, dass sein Aufstieg unter anderem darin begründet war, dass er diesen gefühlten und wahrscheinlich auch realen Stillstand in der Großen Koalition aufgebrochen hat, neuer Wind, also eben nicht, Österreich ist aufgeteilt in zwei Hälften und so. Das waren ja alles Dinge, die glaube ich, zu diesem frischen Ansatz dazu gepasst haben. Und jetzt haben wir rundherum so viel Unruhe und so viel Instabilität, dass ich das durchaus nachvollziehen kann, dass diese Grundstabilität, die es damals gegeben hat, auch in der Beamtenschaft. Übrigens, der Manfred Matzka war ja auch schon zu Gast bei, ganz offen gesagt, beim Georg Renner, eine der erfolgreichsten Folgen, die wir je aufgenommen haben. Und da hat er das auch sehr gut erläutert, diese Schwächung der Beamtenschaft. Aber das könnte durchaus eine gewisse Logik, dass man sich in bewegten Zeiten vielleicht gerade eine gewisse Stabilität, die durchaus auch immer noch reformwillig ist, vorstellt. Ich habe halt damals die Große Koalition in den Endzügen noch erlebt, jetzt bei den handelnden Personen waren jetzt, und da war so ein gegenseitiges Misstrauen und das war wirklich wie so eine Zwangsehe, wo eigentlich beide übereinander geschumpfen haben. Und vielleicht hat man jetzt eh ein paar Erfahrungen gemacht, wo man sagt, eigentlich könnte man das schon wieder mal probieren und schauen, ob es nicht doch funktioniert.
Ja, das war quasi mein Einstieg in den Innenpolitikjournalismus. Das war so die Endphase der damaligen alten Koalition, großen Koalition, Ende der 90er Jahre. Und das war wirklich nur mehr, also wie in einer verbitterten Ehe. Es war fürchterlich. Aber sie hatte sich ja auch überlebt. Also damals die große Koalition, das große Projekt war ja der EU-Beitritt. Österreich quasi dorthin zu bringen, gegen viele Widerstände, auch gegen viele Ängste in der Bevölkerung, vor allem auch innerhalb der SPÖ, die Gewerkschaften waren ja super misstrauisch. Und das haben sie damals geschafft. Und wenn es jetzt quasi ein Wiederaufleben gäbe, dann müsste es auch so ein großes Projekt geben. Sei es, dass man sagt, angesichts der Kriege und des Migrationsdrucks und der Probleme, die wir im Land haben, es ist die große Bildungsreform, könnte ein Ding sein, ja. Oder man macht quasi wirklich eine große Verwaltungsreform, die ja Verfassungsreform, die ja auch seit Jahren quasi auf Eis liegt. Also es gibt genug große Projekte, aber es müsste halt ganz klar als Reformpartnerschaft sich antragen und nicht als also quasi in der Not finden sie halt wieder zusammen und dann mauern sie wieder voll. Das würde nicht funktionieren.
Du hast schon angesprochen, das hängt sehr stark auch an den handelnden Personen und das war eine perfekte Überleitung zur nächsten Partei, nämlich zur SPÖ. Da hat mich in den letzten Tagen die Meldung irritiert, dass der Michael Ludwig nicht mehr im Bundesvorstand der SPÖ sein will. Ich würde da um deine Einschätzung bitten, ist das schon ein Zeichen, dass der vielleicht nicht dran glaubt, dass das funktioniert oder hat das einen anderen Grund?
Ja, es hat viele Gründe. Also ich finde es als Move wirklich problematisch, weil es wird natürlich von den Medien so gelesen, dass er seine schützende Hand über Babler dadurch zurückzieht, was Babler schadet in einer sehr ohnehin sehr volatilen Situation, kurz vorm Parteitag, wo er gewählt werden soll. Im Hintergrund gibt es natürlich die Diskussion um Parteireform. Babler ist ja angetreten und hat gesagt, er möchte die Statuten entrümpeln, er möchte eine Direktwahl des Vorsitzenden, er möchte Koalitionsabkommen auch abstimmen lassen unter den Mitgliedern. Das sind alles Dinge, die Wiener SPÖ absolut nicht will, die Ludwig auch nicht will. Dieser Konflikt ist sicher auch mit ein Grund, dass er sich jetzt zurückgezogen hat. Und dann hört man nicht aus Wien, die streiten das vehementest ab, aber aus den Bundesländern, dass Ludwig bei dem Parteitag auch mit recht vielen Streichungen hätte rechnen müssen. Streichungen heißt, also die SPÖ macht das ja so, die wählt quasi ihr Präsidium und dann kandidiert man und dann kann man entweder sagen ja oder nein. Und wenn man nein sagt, dann streicht man den Kandidaten. Und das ist halt immer eine Möglichkeit, auch auszudrücken, wie beliebt ist die Person gerade in der Partei. Und ja, Ludwig hat nicht nur eine nicht ganz einfache Rolle gespielt bei der ganzen Suche nach dem Parteivorsitzenden, nach dem Neuen. Wir haben die Schrebergarten-Affäre in Wien. Wir haben die Diskussion um den Lobautunnel. Also da gibt es viele Themen, wo die Wiener SPÖ momentan, sagen wir mal so, nicht als Speerspitze der Reform dasteht.
Ich habe heute im Radio gehört, dass die in der Schrebergarten-Affäre keine personellen Konsequenzen.
Ja, und sie haben auch quasi eine Reinwaschung vorgenommen nach kürzester Prüfung und das versteht einfach niemand. Also das schaut auch nicht gut aus. Da steht man halt dann da als Bonzenpartei, wo sich die dabei sind, irgendwie richten können.
Noch dazu, wo der Andreas Babler relativ unmittelbar nach dem Bekanntwerden eine lückenlose Aufarbeitung gefordert hat. Also das passt ja auch nicht ganz zusammen.
Das passt alles nicht zusammen. Und es ist natürlich am Ende, das ist ja auch das, was Hans-Peter Doskozil, der burgenländische Landeshauptmann, noch viel akzentuierter auch formuliert hat. Babler ist da jetzt nicht so scharf, kann er jetzt auch nicht mehr sein. Aber natürlich, jeder, der Bundesparteichef ist, muss sich mit der Wiener SPÖ in irgendeiner Form auseinandersetzen. Weil die Wiener SPÖ und der Wiener SPÖ-Chef, Bürgermeister, ist ja so etwas wie der heimliche Parteichef. Ist ähnlich wie in Niederösterreich, Michl Leitner ist ja auch die heimliche Parteichefin der ÖVP. Und und wir sehen jetzt gerade, wie Ludwig eigentlich Babler anrennen lässt bei verschiedensten Themen. Und ich finde das ich finde das eigentlich einen Skandal, weil das ist nicht verantwortungsvoll. Weil es schauen natürlich alle nach Wien. Was macht Ludwig? Und wir hatten jetzt eine Randy Wagner, die es nicht geschafft hat. Jetzt haben wir einen Babler, der ganz kurz, der noch nicht einmal offiziell sozusagen am Parteitag gewählt ist und der auch schon zerstört wird. Also so wird die SPÖ in Zukunft sich nicht in die Gegenwart beamen, sondern da schaut eher düster aus, finde ich.
Da fällt mir immer bei der Gelegenheit der Joke. Heute fallen mir ganz viele alte Folgen ein. Offenbar bin ich jetzt auch schon so alt, dass ich in der Vergangenheit lebe. Aber der Joe Kallinger war ja auch schon zu Gast bei uns. Und ist schon lange her, aber der als SPÖ-Insider hat er, finde ich, sehr viele interessante Sachen gesagt. Und der zum Beispiel, den habe ich den damals schon gefragt, du, wieso setzt man nicht die Personen hin, die am besten dafür geeignet sind? Und dann hat er gesagt, es geht in der SPÖ in der Regel nicht darum, die beste Person hinzusetzen, sondern die Person hinzusetzen, die am besten parteiintern reinpasst. Im Sinne von, okay, die am wenigsten Reibungsfläche bietet intern, beziehungsweise die am wenigsten umstritten ist intern. Das muss aber nicht automatisch die Person sein, die dann am besten geeignet ist. Also geht's mir jetzt wenig um den Babler, aber nur diese Fragen, warum machen die das, sind oft nicht begründet mit der Wirkung nach außen, sondern eher mit der Wirkung nach innen.
Ja, also Herr Babler ist es ja jetzt vor allem auch geworden, weil die Wiener SPÖ alles versucht hat, um Doskozil zu verhindern. Also zuerst war ja Herr Ludwig sehr dahinter, dass Frau Randy Wagner diesen Konflikt überlebt. Persönlich finde ich, das wäre auch die beste Variante gewesen. Also ich glaube, die SPÖ würde mit Randy Wagner heute doch immer noch besser dastehen, als sie jetzt dasteht. Ich fand das auch wirklich mies, wie sie quasi attackiert wurde und quasi weggemobbt wurde, das muss man schon so sagen. Als sie dann gesehen hat, dass Doskozil quasi am Gewinnen ist, hat sie sich auf die Seite von Babler geschlagen, also die Wiener SPÖ, um Doskozil zu verhindern. Jetzt hat sie Herrn Babler, aber unterstützt ihn auch nicht zu 100%, weil Herr Babler halt seinen eigenen Kopf hat und aus seiner Tradition heraus einfach ein bisschen so ein revolutionärer Jungsozialist nach wie vor geblieben ist. Und das passt jetzt auch wieder nicht. Ja, und unterm Strich ist die SPÖ nach wie vor in einer wirklichen Krise und wir haben nach wie vor Lager, die intern total zerstritten sind. Und das ist die schlechteste Ausgangslage für Nationalratswahlen im nächsten Jahr.
Ich habe nicht den Eindruck, dass die Organisation sich schon besonders entwickelt hat, wobei das geht auch nicht so schnell natürlich, aber es muss jetzt fast schnell gehen, weil eben der Wahlkampf, der wartet ja nicht. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Organisation bereits jetzt wahlkampffähig ist oder auf dem Weg dorthin ist, aber vielleicht passiert da so viel im Hintergrund, dass man das einfach noch nicht mitkriegt.
Ja, ich fürchte nicht. Also was man aus der Partei selber hört, ist, dass Herr Babler eben nicht wirklich greifbar ist. Er sitzt ja auch nicht, was ja auch eine Unmöglichkeit ist. Er sitzt ja auch nicht im Parlament als Oppositionsführer. Das heißt, für den Parlamentsclub ist es auch schwierig, sich abzustimmen. Er umgibt sich mit Vertrauten und Getreuen, ein sehr kleiner Kreis. Er macht eigentlich die gleichen Fehler, die Frau Randy Wagner davor auch schon gemacht hat.
Vielleicht noch eine letzte Frage zum Inhalt, den die SPÖ kommunizieren will oder soll oder darf. Wie links darf denn ein Parteiprogramm in Österreich sein, um damit erfolgreich zu sein?
Also wer, wenn nicht die SPÖ, hat ein linkes Parteiprogramm?
Ich
aber
bin total
wir sind
froh, dass du das sagst, weil ich sage zu Leuten immer, ja, was soll ein SPÖ?
Wer denn sonst, oder?
Ich meine, dass
die KPÖ
Partei,
halt, ja.
Dass eine linke Partei, linkes Partei, ja. Warum? Ich bin überrascht über die Überraschung, um den Professor Vogel zu zitieren.
Es war sehr lustig, es war eher traurig, wie Herr Babler eben seinen Vorschlag für Millionärssteuern vorgebracht hat, auch irrsinnig holpertatschig und so, dass man sich nicht auskannt hat, aber gut, so viel zur Schlagkraft und zur Inszenierungskraft der SPÖ und alle empört waren. Und ich habe mir dann auch gedacht, na wer, wenn nicht die SPÖ, schlägt vor, dass Reiche besteuert werden sollen. Das ist ja völlig logisch. Ja, also natürlich soll eine SPÖ links sein. Österreich ist strukturell ein sehr konservatives Land. Wir wissen aus der Geschichte, dass es eigentlich nur eine sehr kurze Phase unter Bruno Kreisky gab, wo es auch quasi strukturell im Parlament eine Mehrheit links der Mitte gab. Sonst gab es immer eine Mehrheit rechts der Mitte. Das vergisst man oft. Also wir haben, wenn dann, in den urbanen Zentren linke Nester. Aber es ist nun mal ein sehr, sehr ländliches Land und ja auch von der Geschichte heraus einfach ein traditionell denkendes, traditionell tickendes Land. Insofern muss natürlich die österreichische Sozialdemokratie immer auch recht mittig sein. Und das hat sie eine Zeit lang gut geschafft. Es war ja auch Bruno Kreisky kein linker Revolutionär, im Gegenteil, nicht? Der hatte aber in der Breite natürlich die Möglichkeit abzubilden von einer Feministin Johanna Donal bis hin zum Innenminister, einfach die ganze Bandbreite zwischen sehr, sehr links, feministisch und eben recht traditionell, mittig bis hin zu konservativ. Und das kann halt die SPÖ momentan nicht. Umso mehr fände ich es wichtig, dass eigentlich, also ich finde ja, Herr Babler wäre ein super Parteichef und im Herzen ist er wahrscheinlich ein Gewerkschaftsführer. Und der Spitzenkandidat sollte aber jemand sein, der dieses Kanzlerformat hat.
Du hast jetzt Babler gesagt.
Ich weiß, ich finde Babler wäre eigentlich der ideale Gewerkschaftschef und Parteichef. Also ich halte ihn nicht für den richtigen Kanzlerkandidaten. Für eine SPÖ, die im Wahljahr 2024 diese Breite abbilden möchte, die sie abbilden muss, um einfach mehr Stimmen zu bekommen.
Ja, interessante Einschätzung. Die derzeitigen Umfragen geben deiner Einschätzung ja recht. Wobei es passiert noch viel bis zum Wahltag, aber der erhoffte schnelle Aufschwung zeichnet sich jetzt einmal in den Umfragen nicht ab.
Nein, also er hat natürlich eine Fanbase, die ist aber relativ klein. Die ist in den sozialen Medien sehr stark. Ich verstehe auch die Sozialromantik, die dahinter steht. Ich verstehe auch, dass er mit seiner Erzählung vom Aufsteigen als Arbeiterkind, das bedient natürlich eine Sehnsucht, die viele, die in den 70er, 80er Jahren geboren wurden, noch haben. Also diese Sehnsucht nach einer Aufstiegsgesellschaft, die es aber so nicht mehr gibt. Und insofern wird das schwierig werden.
Lass uns bitte zu den Grünen kommen. Da würde mich deine Einschätzung interessieren, ob du glaubst, dass die Regierungszeit den Grünen schaden wird. Haben sie in der Regierungszeit Wählerinnen vergrault, enttäuscht?
Haben sie sicher. Und ich glaube, wenn sie jetzt ein bisschen mehr Druck machen, was offenbar gerade passiert, und wir haben ja auch das neue ORF-Gesetz, das verhandelt werden muss, das ist auch etwas, wo die Grünen sich profilieren können. Wenn sie aber vor allem jetzt ein bisschen offener umgehen mit diesem Konflikt, den sie natürlich haben in der Koalition, einfach auch klarer sagen, wir hätten gern das gehabt, aber die ÖVP hat da und da gebremst und das nicht immer nur kleinreden. Vielleicht bis zum Wahltag versöhnt sich der eine oder andere Grünwähler, Grünwählerin wieder mit ihnen.
Ist es nicht meistens so, dass in Wahlkämpfen ja ohnehin, also sagen wir jetzt, wir stehen 12 Monate vor der Wahl, habe ich das Gefühl, so jedes Monat nimmt die Koalitionsräson ja immer einen Schritt ab. Also wenn sie davor auf 100% ist, die Raison ist sie am Schluss eigentlich auf 0%, weil im Wahlkampf muss man wieder klare Kante zeigen. Also ich würde davon ausgehen, dass sich das jetzt dann fortsetzt in den nächsten Monaten.
Also wir hatten Sigi Maurer im Falter-Podcast letztens und da war sie schon ziemlich akzentuiert und klar und hat eigentlich auch ganz klar gesagt, na, wir hätten es gern so gehabt, aber ich sage auch, die ÖVP hat völlig gebremst. Da ging es um das Thema Informationsfreiheitsgesetz. Und also ich finde, das ist erfrischend und ich glaube, viele Sympathisanten hören das einfach gerne, weil das Herumdrucksen und dieses ständige, ja, aber wir bringen ja so viel weiter und deswegen lohnt sich das und sonst wäre ja die FPÖ wieder da und das ist alles noch schlimmer. Die Erklärung geht sich nicht mehr aus.
Das wollte ich gerade sagen, also das sonst wäre es noch schlimmer, das ist halt als positive Begründung immer schwierig. Letzte Frage zu den Grünen noch. Da würde mich interessieren, wird der Werner Kogler die grüne Bewegung anführen? Meiner Wahrnehmung nach ist er komplett abgetaucht, also er taucht schon immer wieder sporadisch auf, aber so wirklich wahrnehmen tu ihn nicht. Glaubst du, dass er die Wahlbewegung anführen wird oder wird es ein anderer sein?
Schwer zu sagen. Er ist in der Partei unglaublich respektiert dafür, dass er die Grünen durch diese schwierige Phase 2017, als sie aus dem Parlament geflogen sind, dass er sie da durchgetragen hat und dann quasi wieder zurückgeholt hat ins Hohe Haus. Und ich glaube, der Respekt ist nach wie vor extrem groß vor ihm. Und Kogler ist ja auch jemand, der im Wahlkampf manchmal so aufwacht. Also mir kommt immer so ein bisschen vor wie so ein Siebenschläfer. Er ist jetzt tatsächlich nicht sehr präsent. Aber im Wahlkampf, wenn er dann irgendwie erholt ist, kann er sich ja dann, also läuft er quasi zu Höchstform auf. Und er hat ja eine recht, wie soll ich sagen, erdige Art. Und wenn er seine Sätze ein bisschen strafft, dann ist er ja auch ein guter Wahlkämpfer.
Bei der deutschen Nationalmannschaft würde man sagen, es ist eine Turniermannschaft. Also ist der Kogler deiner Einschätzung nach ein Wahlkämpfer. Ja, das kann durchaus sein. Ja.
Ich meine, die Frage ist, wer sind die Alternativen bei der Frau Gewessler? Die wird ja ständig gefragt, ob sie EU-Spitzenkandidatin wird. Und sie hasst diese Frage, aber wir könnten jetzt mal wetten, ob es in diese Richtung geht. Dann gibt es natürlich noch Sigi Maurer, die sehr, sehr, sehr eloquent ist und ein unglaubliches politisches Talent. Aber ich glaube, also einmal Werner geht noch, würde ich meinen.
Die Frage der Spitzenkandidatin stellt sich, denke ich, bei den Neos nicht. Die ist relativ sehr klar, eigentlich am klarsten von allen Parteien, würde ich sogar sagen, die man halt, bei der FPÖ ist auch klar, jetzt sagen wir mal, bei den potenziellen Ampelparteien ist das, glaube ich, bei der Beate Meinl-Reisinger am klarsten, dass sie die Spitzenkandidatin ist. Da habe ich eher die Frage an dich, also außer du siehst das anders, aber da habe ich auch die Frage an dich, wo setzen die inhaltlich an?
Nein, die Neos haben ja eigentlich, also die Beate Meinl-Reisinger ist ja extrem, hat eine extreme Kontinuität, oder? In ihrem Auftreten und quasi in ihrer Sachlichkeit. Zuletzt, weiß nicht, wie es dir damit geht, sie kann ja auch so wütend werden. Also ich finde, im Sommergespräch, im ORF-Sommergespräch war sie ein bisschen auch so die Wut-Neos-Bürgerin. Und hat ein bisschen auf mich auch genervt gewirkt. Ich kann mir schon vorstellen, dass nach vielen Jahren in der Opposition, wenn man so ehrlich beseelt ist, davon konstruktive Politik zu machen, und das nehme ich den Neos absolut ab, sind auch die fleißigste und wirklich beste Oppositionspartei im Parlament. Unglaublich gut organisiert, und auch wenn es darum geht, quasi in der Kooperation oder auch in der Kommunikation, wirklich hoch professionell. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wahnsinnig frustrierend ist, wenn dann einfach nichts weitergeht und man quasi immer nur anprangert und sagt, so wird's besser gehen, und es passiert einfach nicht. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass bei Frau Meinl-Reisinger das so der Punkt erreicht ist, wo sie manchmal einfach reicht und sie dann halt wütend ist. Aber sie sind, wenn die ÖVP weiterhin diese höflichere Kickl-Linie fährt, würde ich Ihnen wünschen, dass Sie wieder mit einem soliden Ergebnis im Parlament sind, weil Sie einfach eine sehr, sehr wichtige Partei sind, und Sie könnten natürlich bei einer Reformkoalition als dritte treibende Kraft, quasi als Promoter, mit an Bord sein. Und das wäre wahrscheinlich auch ganz gut.
Bei den Neos stellt sich ja für mich immer wieder die Frage, du hast davor ja gesagt, Österreich ist ein ländlich geprägtes Land. Wenn man in Wien lebt oder selbst wenn man so wie früher in Innsbruck lebt, ist man schon sehr städtisch geprägt, wobei jetzt, also richtig städtische Prägung habe ich jetzt seit in Wien lebe, aber da kann man sich das oft dann nicht mehr so vorstellen, aber das restliche Österreich tickt tatsächlich vielfach anders, und ich habe gerade immer den Eindruck, dass gerade die Neos sich am Land schwer tun.
Außer in Vorarlberg, aber Vorarlberg ist nicht ländlich. Das ist eigentlich ein großer urbaner Raum.
Das Rheintal ist eigentlich auch große.
Ja, große, schöne Gartenstadt, muss man so sagen. Was schade ist, weil die sind halt eine Kopfpartei. Die Neos sind eine Kopfpartei, was einerseits gut ist, weil sie halt so intellektuell und so sachlich und so professionell auch sind. Sie sind ein bisschen streberhaft auch, aber im positiven Sinne. Und da fehlt ihnen so ein bisschen die Anbindung. Wobei es steht und fällt immer mit den Leuten, die vor Ort sind. Also es gibt ja auch die Gegenbeispiele, wo einfach sehr, sehr gute vor Ort Kandidaten, Kandidatinnen dann gute Ergebnisse einfahren. Aber sie sind wahrscheinlich am Ende eine urbane, weil halt auch das liberale Gedankengut, ja, dieses, wir halten Ambivalenz aus, wir die Freiheit quasi als Urprinzip, das ist halt auch ein urban-bürgerliches, ein Milieu spricht das eher an.
Ja, vielleicht ist ja diese Emotionalisierung bei der Beate Meinl-Reisinger ja auch jetzt vielleicht entweder unbewusst oder bewusst ein bisschen weg von der Kopfpartei, das könnte schon sein, das würde da dazu passen.
Ja, und wir sehen sie auch zuletzt im Dirndl. Ja. Und ich meine, sie ist ja auch, wenn sie lebt ja auch vielfach am Land. Sie hat ja in Ossi einen zweiten Wohnsitz. Und vielleicht ist das die Antwort der Neos.
Jetzt sind wir mal die derzeitigen Parlamentsparteien durch. Sollten wir noch etwas beachten? Ich habe da noch zwei Stichworte aufgeschrieben. Erstens Bierpartei, die ja in Wien in der letzten Umfrage, wobei jetzt
vor der ÖVP
liegt. Ja. Mit 12%, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und du hast mir in der Vorbereitung noch gesagt, wir sollten ja kurz nach Salzburg schauen, weil da ja theoretisch die Möglichkeit eines kommunistischen Bürgermeisters besteht bei der Wahl.
Genau, also das ist ja aus Sicht der KPÖ, ja, die Salzburg-Wahl, ein ganz wichtiger Meilenstein, weil sie sehr darauf hoffen, dass nach Graz auch Salzburg kommunistisch regiert werden könnte, was irgendwie paradox ist, wenn man sich einerseits Österreich anschaut und dann zwei quasi große Landeshauptstädte hätten, einen KPÖ-Bürgermeister, eine Bürgermeisterin.
Wobei, aber das ist genauso absurd wie in Niederösterreich, wo St. Pölten und Krems von der SPÖ regiert werden.
Genau. Das beides steht und fällt natürlich mit den jeweiligen Personen. Also der Herr Dankl in Salzburg ist einfach sehr beliebt und hat ja schon gezeigt, dass er sehr viel Stimmen bekommen kann. Dann sind ja auch noch die steirischen Wahlen, wo die KPÖ auch hoffen kann. Und das könnte natürlich auch bei den Nationalratswahlen vielleicht einen Schub geben. Und wer weiß, ob die KPÖ diesmal vielleicht knapp an der Grenze vorbeischrammt, ins Parlament zu kommen. Aber zumindest, ich glaube, wir werden ein deutlicheres Lebenszeichen sehen. Was auch verständlich ist, das bringt uns jetzt zum Anfang unseres Gesprächs gegen Ende wieder zurück. In Krisenzeiten sind natürlich, so ein bisschen extremere, exponiertere Positionen für viele Menschen auch eine Alternative. Also da schlägt man halt dann auch aus und sagt, so, jetzt reicht's mir und jetzt wähle ich mal die, weil so geht's nicht weiter. Und es geht gerade ganz vielen Leuten so, dass sie sich halt nichts mehr leisten können, Perspektiven fehlen. Und da ist halt nicht nur ein Herr Kickl, sondern halt für viele auch eine KPÖ etwas wählbarer.
Wobei, da kommen wir tatsächlich an den Anfang des Gesprächs, weil gerade in der Israel-Frage ja die KPÖ sich durchaus fragwürdig verhalte, zumindest habe ich jetzt nur mitgekriegt, in Graz zum Beispiel weigert sich die Bürgermeisterin, sich offen zur Unterstützung Israels zu bekennen und so. Also da könnten solche Konflikte wieder reinschlagen.
Ja, das sind so ein bisschen die Ursünden der Linken in Österreich, dass sie sich wahnsinnig schwer tut, in solchen Situationen einfach klar solidarisch zu sein. Und dann dieses Ja, aber gibt's ja. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass man das nicht verliert. Also es gibt jetzt vielfach Diskussionen, wie reden wir über diesen Krieg, und es darf dieses Ja, aber nicht geben. Als Historikerin bin ich immer sehr für das, vielleicht nicht unbedingt aber für das sowohl als auch, oder das blicken wir quasi auch in die Geschichte zurück und schauen wir uns den Kontext an, was nie heißt, dass man einen Überfall, einen Terrorangriff in irgendeiner Form relativiert. Aber wenn man die gesamte Situation verstehen will, muss man natürlich, muss man halt auch quasi 50 Jahre zurückschauen, 40 Jahre zurückschauen. Und das ist halt dann immer auch ein Aber oder mitunter, oder, also es muss, das muss möglich sein, so drüber zu reden, weil sonst denken wir nur mehr in Ja oder Nein, und das funktioniert in so Welt oder in solchen Konflikten, die so multikausal sind, nicht.
Ja, und wie du richtig sagst, es geht ja dann schon wieder in eine populistische Richtung, wenn man auf komplexe Fragen mit ganz einfachen Antworten reagieren wollen.
Das funktioniert auch nicht, natürlich. Und ich finde es auch ein bisschen mühsam, dass dann Leute, die beispielsweise auch, also ein Raimund Löw, ein ausgewiesener Außenpolitikexperte, dass der dann auch angegriffen wird, weil er halt in einem Halbsatz gesagt hat, eine Friedenslösung muss im Nahen Osten wäre natürlich wichtig und muss quasi, da müssen beide Seiten dran arbeiten, dass das dann auch schon ausgelegt wird als Wahnsinn, und er ist nicht solidarisch mit Israel in dem Moment, oder er ist ein Hamas-Versteher. Also das ist wirklich mühsam, aber das ist natürlich die Social-Medialisierung unserer öffentlichen Debatten, und die führt einfach immer in die Dummheit und macht uns nie klüger.
Das ist jetzt nur ein schlechtes Stichwort, weil
es so hoffnungslos. Wir wollten noch zurück.
Nein, aber ich glaube schon, dass du dann nur einen wichtigen Punkt angesprochen hast, den ich durchaus für meine Abschlussfrage jetzt verwenden würde, nämlich ob eben zu befürchten ist, dass in komplexen Zeiten, in Zeiten, wo Kriege ausbrechen, wo Klimakatastrophe vor der Tür steht und so, die natürlich besser dazu geeignet sind, radikale Kräfte zu unterstützen, und ob das eben auch Auswirkungen auf den Wahlkampf haben wird, deiner Einschätzung nach?
Ich glaube, es werden sich vor allem mal viele abwenden. Also wir werden, glaube ich, vor allem sehen eine wirkliche Abkehr vom Wählen an sich und von den Institutionen und vom System. Das ist auch etwas, was ja Kickl sehr propagiert. Also der versucht ja möglichst viele Wähler erstens in die Nichtwählerecke zu treiben, und die noch bleiben sollen, halt dann ihn wählen. Und das macht mir eigentlich am meisten Sorge. Also dass dieses der Glaube daran, dass die Institutionen, die wir hier haben, die Demokratie, die wir leben, die repräsentative Demokratie, dass die nicht fähig ist, in so einer Zeit zu agieren. Das ist wirklich besorgniserregend. Und ich finde es ja auch fahrlässig, dass Politiker das auch noch befeuern. Ich meine, vom Herrn Kickl erwartet man nichts anderes, aber wir hören es ja leider auch von anderen Politikern. Vor allem, wenn es auch um die Justiz geht.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, das finde ich wahnsinnig gefährlich.
Und das ist, vielleicht, da kommen wir jetzt quasi auch noch auf die Frage des Volkskanzlers oder auf das Thema Volkskanzler zurück. Das ist so der erste Schritt. Der erste Schritt, wenn man etwas aufbereiten will, um eine sanfte autoritäre Machtergreifung quasi zu pampern. Der erste Schritt ist, dass man die Institutionen angreift. Die öffentlich-rechtlichen Medien sind quasi gebiased, die berichten nicht richtig, die Justiz ist verpolitisiert, die Beamtenschaft ist gekauft, das ganze System ist korrupt. Stimmt in Details natürlich, aber wenn man das sozusagen als Frame hinstellt, ist es ein leichtes zu sagen, für einen Herrn Kickl oder für wen auch immer, ich komme, ich bringe frischen Wind, ich mache das jetzt alles ganz anders, ich regiere mit einer harten Hand, glaubt mir nur, ich räume hier auf.
Ja, das heißt für mich, wir müssen auch im Wahlkampf wachsam sein und aufpassen, dass das eben nicht in diese Richtungen abgleitet und Dinge vorbereitet, die man danach nicht mehr so leicht wieder reparieren kann und die sich Menschen, die in einer liberalen Demokratie aufwachsen wollen, einfach auch nicht wünschen.
So ist es.
Gut, Barbara, herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Danke auch für deine ganz interessanten Ausführungen und alles Gute weiterhin.
Danke.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich in die Shownotes. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Doppelsitzer. In diesem Podcast wirft das österreichische Kabarettduo Monika Weinzettl und Gerold Rudle einen Blick auf die Themen, die uns alle täglich beschäftigen. Mit viel intelligentem Humor schildern die beiden Podcast-Doppelsitzer ihren Alltag vor und hinter der Bühne. So manch unterschiedliche Sichtweise des gemeinsam Erlebten kommt einem dann doch sehr bekannt vor. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.
Missing Link.